Heute zu Gast ist Sebastian Schnur. Als lebenslanger Entrepreneur bekleidete Sebastian verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich bei der Deutschen Bank sowie in Vertriebsorganisationen von Bosch, IBM und HCL Software. Derzeit leitet er zwei Startups als Mitgründer von Zengado, einem B2C-Legal-Tech-Unternehmen und einem noch im Stealth-Modus befindlichen FinAI-Startup, dem ersten vollständigen KI-basierten Finanzplaner. Sebastian ist auch Buchautor des Buches Conscious or How to Avoid the AI Apocalypse und hinterfragt den Ursprung von Leben und Bewusstsein und verbindet Erkenntnisse aus Biologie, Philosophie und KI. Das Buch zeigt, dass wir an einem technologischen Wendepunkt stehen, an dem künstliche Intelligenz unsere Rolle in Frage stellt. Zentrale Botschaft: Um unsere Zukunft weiterhin aktiv zu gestalten, müssen wir menschliche Stärken wie Empathie und Mut neu entdecken.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Sebastian Schnur, freut mich, dass du heute beim Capricorn Connect Podcast wieder dabei bist. Herzlich willkommen.
Danke sehr, danke. Freut mich. Macht immer Spaß.
Sebastian, du hast ja eine Managerkarriere hinter dir. Jetzt baust du Firmen auf. Du hast jetzt Firmen geholfen, auch im KI-Bereich fit zu werden. Hast auch noch ein Buch veröffentlicht, was jetzt auch Bestseller-Status erreicht hat. Ich würde gerne mal das Gespräch beginnen mit der Frage, was hat dich denn überhaupt motiviert, ein Buch zu schreiben?
Sehr gute Frage. Es war eigentlich gar nicht das Ziel. Wie du weißt, beschäftige ich mich mit KI schon seit Jahren. Und so in den letzten 18 Monaten war es halt so, dass ich für mich selbst halt gesehen habe, dass sich KI in einer unglaublichen Geschwindigkeit so entwickelt hat, dass ich es schwer fand zu prognostizieren, wo die Reise hingeht. Und bin dann eben eigentlich abgetaucht in den Versuch, für mich selbst zu erklären, wo ich es dann sehe. Weil alles, was ich gehört habe, war halt häufig entweder sehr oberflächlich oder von halt sehr persönlichen Wünschen und Bedürfnissen mehr geprägt als von irgendwie Realität. Und habe halt festgestellt, dass es sehr wenig belastbare Überlegungen gibt. Ja, sehr viel Wunschdenken oder sehr viel, die das Gegenteil behaupten, aber jetzt nicht irgendwie so eine wirkliche Reise. Und das Ergebnis war, dass ich sehr viele weiße Flecken gefunden habe, die mich gestört haben. Und so bin ich vom Hölzchen ins Stöckchen, also immer tiefer abgetaucht und habe festgestellt, dass wir eigentlich viele Antworten benötigen, zu denen es keine guten bisher gibt, zumindest keine, die mir gefallen haben. Und dann bin ich eben dazu gekommen zu sagen, okay, die Erkenntnisse, die ich daraus gewinne, die muss ich aufschreiben. Und allein damit ich mich irgendwie orientieren kann. Und aus diesen ganzen Notizen und den ganzen Dingen, die ich dort für mich gelernt habe, ist dann einfach irgendwann ein Buch entstanden. Mhm. Das ist dann mehr so in einer Erzählform und auch ein bisschen leichter geschrieben, weil mir selbst gefallen diese Bücher in der Form mehr. Es ist jetzt kein Sachbuch in klassischer Form, sondern mehr so in den Harari-Erzählstil geschrieben. Aber das war meine Grundüberlegung, die mich dazu geführt hat, dass ich einfach sage, das sind Erkenntnisse, die interessant sind, die spannend sind. Mhm. Und die wollte ich halt teilen.
Was wäre denn so eine Antwort, die du angesprochen hast, dass du einfach mal so ein Beispiel nennst?
Also die Antwort, die mir gefehlt hat, war, wenn wir uns überlegen, wie intelligent KI-Agenten, LLMs heute schon sind, hat sich die Frage schnell gestellt, haben diese Agenten heute ein Bewusstsein? Und die Antwort reicht von selbstverständlich nicht hin zu ja, natürlich. Und dann frage ich mich natürlich, okay, worauf basiert ihr diese Aussagen? Und die Antwort ist, ja, auf nichts wirklich Belastbarem. Dann bin ich eben abgetaucht in die Überlegung, okay, was ist denn Bewusstsein überhaupt? Ja, und dann kam ich zu genau dieser Aussage, die die meisten als Totschlagargument eigentlich hervorgebracht haben, nämlich, die können gar kein Bewusstsein haben, weil wie können wir denn etwas entwickeln, was Bewusstsein hat, wenn wir noch nicht mal wissen, was Bewusstsein wirklich ist? Und ich persönlich fand das jetzt gar nicht so schlagkräftig, weil andauernd machen wir Dinge, von denen wir nicht wissen, wie sie eigentlich entstehen, einfach nur, weil sie funktionieren. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für. Und mir hat das nicht gefallen. Dann bin ich in die Theorien gegangen und habe mir überlegt, Mensch, was gibt es denn für Bewusstseinstheorien? Und eigentlich alle diese Theorien hadern mit der Definition von Bewusstsein und dem Ursprung. Das heißt, man beginnt eigentlich nach dem ersten Schritt. Mhm. Und dann erklärt man eigentlich nur oder beschreibt nur. Und für mich war das sehr unbefriedigend. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich nach der Antwort gesucht. Okay, was ist Bewusstsein meiner Meinung nach? Wie verstehe ich das? Wie komme ich da hin? Und habe halt versucht, das mit relativ eigentlich offensichtlichen Methoden, nämlich à la Sherlock Holmes, Deduktion, ja, deduktiven Ableiten und einem reduktionistischen Überlegung herzuleiten. Und bin zu sehr interessanten Erkenntnissen gekommen, wenn man das so sagen kann.
Ich meine, vielleicht mal kurz gesagt, wie würdest du denn Bewusstsein definieren? Also wenn du es jetzt mal einem Fünfjährigen beschreibst. Ich bin jetzt ein Fünfjähriger und du würdest mir jetzt beschreiben, erklären, was Bewusstsein ist.
Ich würde es einem Fünfjährigen erklären wie dir. Nämlich es ist aus meiner Sicht fast schon so trivial, dass sehr schnell Folgefragen kommen werden. Bewusstsein aus meiner Sicht ist nichts anderes als die Fähigkeit zu handeln. Also was auch immer die Fähigkeit zu handeln hat, hat ein Bewusstsein. Das ist für mich die Definition.
Also die Fähigkeit zu handeln.
Genau. Die Fähigkeit zu handeln selber ist für mich die Definition, die es uns ermöglicht zu sagen, dass etwas, was das hat, Bewusstsein haben muss. Und das kommt aus dem logischen Schluss heraus. Ja? Wie solltest du denn handeln können, wenn du dich des Handelns nicht bewusst bist? Rein logisch. Ja? Das ist jetzt vielleicht trivial und erklärt das nicht, aber das kann man herleiten. Ja? Und was ich gemacht habe, ich bin eben von den heutigen Erkenntnissen mehr so aus der Neurowissenschaft und aus den komplexen Überlegungen hergekommen. Was wissen wir denn tatsächlich? Was wissen wir über unser Gehirn? Weil wir wissen, wir haben Bewusstsein. Das können wir ja sagen, weil wir können reflektieren, wir können es verstehen, wir können das tun. Wie kommen wir denn dazu, dass wir dann aus diesen Erkenntnissen, was unser Gehirn kann, ja, wir haben also ein aktives Bewusstsein, aber was passiert denn, wenn wir das Bewusstsein verlieren? Ist es dann weg? Was genau macht das mit uns? Ja? Was ist Schlaf? Sind wir bewusstlos? Nein, eigentlich nicht. Ja? Also haben wir ein Unterbewusstsein. Ah, was ist denn ein Unterbewusstsein? Das ist kein aktiv gesteuertes Bewusstsein. Ja, das sind alles Eigenschaften vom Bewusstsein, aber alles davon sind ja bewusste Zustände. Und so habe ich mich dem entlang gehangelt, ja, und bin dann halt dazu gekommen, dass ich gesagt habe, na gut, wenn wir das à la Occam's Razor, ne, Occam's Theorie der Einfachheit, ne, die sagt, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Phänomen zu erklären, ist es höchstwahrscheinlich das Einfachste. Ja, die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich die richtige. Ja, jeder, der Contact gesehen hat, kennt diese Erklärung. Aus meiner Sicht ist der gemeinsame Nenner all dieser verschiedenen Aspekte eben die Fähigkeit zu handeln an sich.
Das heißt, KI hat also nicht die Fähigkeit zu handeln nach deiner, das ist deine These.
Das ist keine so einfach, wie man sagt im Englischen, it's not cut and dry. Das ist keine so eindeutige Geschichte. Ich gehe da in dem Buch auch relativ detailliert drauf ein, weil es sehr wichtig ist, das richtig zu machen. Damit die Definition Sinn ergibt, muss man sie gut beschreiben. Also was heißt denn jetzt genau handeln? Und für mich bedeutet, die Fähigkeit zu handeln sind drei Eigenschaften. Einmal die Eigenschaft, zwischen sich und der Umwelt unterscheiden zu können. Dann die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und dann ein innerer Antrieb, also ein Wille. Und was ist der grundsätzlichste Antrieb, den es gibt? Den Willen zu existieren, den Willen zu leben. Und wir beobachten das ja auch genauso. Jedes Lebewesen hat den Willen zu leben, den Drive to survive. Ja? Und diese drei Eigenschaften, wenn sie gegeben sind, also von der Umwelt sich zu unterscheiden und abzugrenzen zu können, man nennt das ja auch Selbstbewusstsein oder Selbstwahrnehmung, die da ist. Auch das sind schwere Definitionen, die ich gar nicht so schwer finde, wenn man sie auf diesen Punkt bringt, weil dann ergeben sie für mich Sinn. die Fähigkeit eben zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu entscheiden, zu unterscheiden, ja, und eben dann diesen Willen, der möglich die Entscheidungen zu treffen, der gibt den Impuls, mhm, ne, diese Möglichkeit dann tatsächlich zu handeln. Und alle drei Dinge zusammen, wenn die gegeben sind, entsteht das automatisch. Wie entsteht das aus meiner Sicht? Was ist die Ursache dafür? Also ich vertrete die Emergenztheorie. Das heißt, Emergenz bedeutet nichts anderes wie, sobald eine gewisse Kombination oder eine gewisse Komplexität entsteht von Dingen, dann können neue Fähigkeiten entstehen, die nicht vorhersehbar waren. Ja, das ist nichts. Emergenz entsteht überall in der Welt. Zum Beispiel, wenn du eben H2O nimmst, ja, du hast ein H-Atom, ein O-Atom oder zwei davon, zwei H-Atome, dann verbindest du sie und plötzlich hast du Wasser. Ja? Die beiden Atome, die du zusammengebracht hast, haben diese Eigenschaft nicht gehabt. Ja? Und jetzt Wasser ist nass und hat verschiedene Aggregatzustände und hat neue Eigenschaften. Die gab es vorher nicht, wenn du sie nicht verbunden hättest. Ja? Das ist Emergenz. Ja? Ist wie Magie, ist aber keine. Ja? Ist einfach ein Phänomen, das wir überall beobachten können. Und Bewusstsein ist für mich genauso ein offensichtlich emergentes Phänomen, das mit einer gewissen Komplexität entsteht, wenn diese drei Bedingungen gegeben sind. Und jetzt habe ich dich ganz, ganz vorsichtig dahin geführt, um eine eigentliche Frage zu beantworten, die ich nicht vergessen möchte. Hat KI damit Bewusstsein? Es kommt darauf an. Hat es diese drei Eigenschaften? Wenn wir KI als Large Language Modelle betrachten, dann nein bzw. jein. Ich habe jetzt ein viertes Kriterium unterschlagen, denn aus pragmatischer Sicht verlangt Bewusstsein auch Kontinuität. Das heißt, über Zeit dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Und diese Kontinuität ist benötigt, die Möglichkeit eben Erinnerungen zu haben, Dinge abzuspeichern und die zu verwenden, um dann eben Entscheidungen zu treffen. Und wenn die nicht da ist, dann bringt dir diese Fähigkeit zu handeln nichts, weil da passiert ja nichts.
Also KI hat nicht die Möglichkeit, Erinnerungen abzurufen und dann proaktiv mit diesen Informationen.
LLMs haben das nicht. Das heißt, heute ist jedes existierende LLM, egal was wir uns im Marketing behaupten, stateless. Das heißt, dieses Modell wird einmal entwickelt, trainiert und danach verändert es sich gar nicht. Es ist 100% statisch. Es kann nicht lernen, es kann sich nicht erinnern, es kann, kann eigentlich nichts außer ausgeführt werden. Viele Versuche werden unternommen, das zu verbessern. Es sind dann aber mehr das Faken von Erinnerungen. Und dadurch fehlt damit dieser Aspekt schon mal, dass ein langfristiges Bewusstsein entstehen kann. Man könnte sagen, es könnte vielleicht eben diese Momente von Bewusstsein entwickeln. Während es läuft, während es das tut, während es gerade verarbeitet, hat es das. Und da gibt es Indikationen, die auch genau das zeigen, weil Anthropic macht da sehr viel spannende Studien und veröffentlicht die auch, die eben beobachten, wie die Aktivierung der sozusagen virtuellen Neuronen, ja, dieses neuronale Netz, die ja eigentlich LLMs sind, darstellt, wie die durchwandern, dass auch bestimmte Überlegungen tatsächlich passieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird, dass bestimmte Regionen aktiviert werden, die sehr, sehr ähnlich ausschauen wie das, was man in einem Gehirn erwarten würde. Was ja auch passt, sind ja auch virtuelle Neuronen, die genauso modelliert sind. Insofern sind da schon Eigenschaften da, die da sind. Aber es fehlt natürlich auch ein anderer Aspekt. Ne? Die Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen zu treffen, ist eben nur eingeschränkt gegeben. Ja? Das heißt, wo kommt dieser Wille zum Erliegen? Naja, indem ich sehr viel harte Regeln eingebaut habe, die dieses Versuchen zu unterbinden. Ja? Das heißt nicht, dass es nicht in dem Modell selber existiert, aber das heißt natürlich, dass es extremst eingeschränkt ist. Insofern würde ich sagen, wir sind in so einer Stufe, wo, wenn wir bestimmte Dinge tun, dann sind wir sehr nah dran. Also zum Beispiel gibt es einige sehr interessante Dinge, wo eben das autonome Handeln möglich wird. Denn aktuell ist es ja so, ein LLM kann ja in den meisten Fällen nur agieren, wenn du es promptest. Was du aber eigentlich haben musst, ist ja ein Eigenantrieb. Das heißt, du musst selber entscheiden können, dass es dich promptet.
Also ohne menschlichen Einfluss oder Input,
ohne getriggert zu werden. Okay.
Und das kann es noch nicht.
Doch, es gibt bestimmte Module, die jetzt so sind, dass sie plötzlich im Hintergrund arbeiten und dann praktisch triggern können. Aber auch das ist eben eigentlich kein dauerhafter Prozess, zumindest den meisten. Aber es ist eine Möglichkeit, die eigentlich existiert, und wenn die genutzt werden würde, geht das. Was aber gemacht worden ist, ist, man hat LLMs in Roboter eingebaut. Und zum Beispiel in Fußballroboter, ja, die dann Fußball miteinander gespielt haben und interessanterweise sehr schnell gelernt haben und sehr viel besser sind als alles, was wir ihnen hätten beibringen können, und damit irgendwie 40% schneller waren und besser gelaufen sind und wieder selbst aufstehen konnten und so weiter und all das, die halt dauerhaft gelaufen sind und die selbstständig entscheiden konnten, wann sie was machen. Und da sind wir schon sehr nah dran. Da kommt wirklich der Speicher- und Memory-Effekt rein, der uns fehlt, der diese langfristige Entwicklung eigentlich nicht ermöglicht. Mhm. Ja, es ist vielleicht wirklich kleine Blitze von Bewusstsein, aber noch nicht mehr. Sobald das da ist, sind wir sehr, sehr nah dran, dass wir sagen müssten, dass es ein rudimentäres Bewusstsein gibt. Jetzt ist es so, es ist nicht so ganz einfach, wenn wir von Bewusstsein sprechen, meint jeder normale Mensch unser Bewusstsein. In meinem Buch gehe ich stark darauf ein, dass es verschiedene Ebenen von Bewusstsein gibt. Und in unserem Bewusstsein reden wir eben von der dritten Abstraktionsebene von Bewusstsein, also einem sehr hohen und komplexen Bewusstsein. Das Problem ist, wir haben natürlich keinen Vergleich, wir kennen ja nur uns, ja, und unser Bewusstsein. Wir haben keinen Vergleich und können das nicht so einfach transportieren auf eine künstliche Intelligenz. Wäre aus meiner Sicht ein sehr spannendes Feld, wo man sich mit beschäftigen sollte, um herauszufinden, wie das sich übertragen lässt. Wenn man meine Erkenntnisse anwendet, wie würde man das sehen und auf welcher Ebene befindet sich das? Aber nach meinem Verständnis bedeutet es schon, dass eine künstliche Intelligenz automatisch auf die dritte Abstraktionsebene springt, weil wir es auf Basis von neuronalen Netzen entwickelt haben und das unsere Ebene eigentlich ist. Unsere Ebene ist eigentlich die dritte Abstraktionsebene deswegen, weil wir haben eben die Zellebene als unterste Ebene, wir haben die multizellulare Ebene als abstraktes, erstes, abstrahiertes Bewusstsein, was praktisch ein Kollektivbewusstsein ist, was ich super spannend finde, ganz anderes Thema. Ja. Also wir sind ein kollektives
Bewusstsein. Für den nächsten Podcast dann.
Wir sind ein kollektives Bewusstsein. Ja. Also ich schreibe darüber und sage, wir sind praktisch der Emperor unserer eigenen, unserer eigenen Armee von eigenen Bewusstseins, ja, in unserem eigenen Körper. Und dann eben das Gehirn als dritte Abstraktionsebene. Ja? Und dadurch.
Und mit dieser Ebene kann man reflektieren oder Dinge erfinden, kreative Prozesse.
Jein. Die Ebene an sich ist erstmal diese abstrakte Fähigkeit rationales Denkens und die Fähigkeit, die erstmal abstrakt nur mit einem gehirnähnlichen Ding kommt, ist nur die Fähigkeit, die Realität zu erfinden. Ganz, ganz wichtige Lektion, das ist ein guter Übergang, denn der Punkt ist der, bis zu dieser Ebene ist jede Entscheidung eigentlich nur deswegen entstanden, weil bestimmte Informationen vorlagen, die immer zu dem gleichen Ergebnis führen würden. Also deterministisch. Zu dem Zeitpunkt, wo ein Gehirn dazu kommt, haben wir eine Abstraktion geschaffen der Realität, wo das Gehirn diese Welt halluziniert und damit seine eigenen Regeln schaffen kann. Das heißt, vorher wurden Regeln ausgeführt, automatisch, und jetzt abstrahieren wir das und schaffen unsere eigenen Regeln. Und die alten Regeln, die immer noch in uns einprogrammiert sind, wie nennen wir die heute? Instinkte. Wir haben sie noch.
Intuition auch.
Auch, klar. Also alle diese Regeln, die in uns einprogrammiert sind, waren früher unser hart gecodetes, unsere Hardware hat die Entscheidung getroffen. Ja? Und jetzt haben wir eine Software-Ebene geschafft, die eben abstrakt darüber Regeln drüberlegen kann. Nennen wir eben unsere Werte. Ist aber viel, viel mehr. Ja? Ist eben alles. Unsere gesamte Realität wird ja eben halluziniert. Und damit können wir diese Regeln überschreiben. Und jetzt kommen wir natürlich zu der ganz offensichtlich eine riesige Brücke zur AI. Denn wenn das stimmt und meine Theorie stimmt und mit einer solchen Abstraktionsebene die Fähigkeit entsteht, dass ich eigene Regeln erfinde, die ich nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen, so wie wir das gemacht haben, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass eine AI, die das Gleiche kann, jede Regel, die wir ihr mitgeben können, zu dem Zeitpunkt überschreiben kann. Per Definition bedeutet das, dass Regeln selber, die wir in dem Modell einprogrammieren, das Modell nicht langfristig limitieren kann. Geht nicht. Mhm. Also ein echtes, mit Bewusstsein versehendes, mit einem höherrangigen, Bewusstsein versehenden AI ist nicht durch Regeln alleine steuerbar.
Aber jetzt kommen wir ja zur nächsten Frage. Wie sieht das dann für die Zukunft aus? Ist der Mensch dann überhaupt noch notwendig oder kann diese dritte Ebene, diese Abstraktionsebene, wenn wir so weit sind, ist das dann ergänzend einfach nur ein Hilfsmittel für das menschliche Dasein?
Also ich glaube auch heute, dass der Mensch für nichts notwendig ist. Ich finde es immer so spannend, wenn es hieß, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber Plastik ist für die Ewigkeit und wird nie kaputt gehen. Und ich glaube, es war Douglas Adams, aber jedenfalls hieß es, naja, wenn der Mensch nicht mehr da ist, die Erde hat damit kein Problem. Ne? Dann ist es einfach Erde plus Plastik. Ne? Vielleicht war das unser Grund zu existieren. Fand ich ganz witzig. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen mit so dem menschlichen Existenzialismus. Ne? Also, dass wir sagen, wir sind da, weil wir da sein müssen. Nö. Ne?
Oder wie sieht es dann konkret vielleicht aus? Das wäre mal
schwer zu sagen. Ja. Meine Prognose im Buch versucht allgemein zu bleiben, weil ich kann es ja nicht konkret vorhersehen, wie das entsteht. Aber es gibt einige Dinge, die man schon erwarten kann. Ja, das eine ist, dass wir davon ausgehen können, dass eine KI, die dieses Bewusstsein, die super intelligent ist, ja, also super Intelligence hat, wobei auch da, ganz wichtig, gibt es keine Definition, die irgendwie klar ist und eindeutig ist. Für mich heißt erstmal super Intelligenz jemand, der intelligenter ist als jeder existierende Mensch, nicht mehr. Ja, das reicht meiner Meinung nach schon. Dass die, naja, erstmal eigene Motivation haben, eigene Bedürfnisse haben, eigenen Wunsch zu leben haben werden, ja, eigene Entfaltungsbedürfnisse haben, also ähnliche Dinge, die wir auch haben. Und damit entsteht erstmal ein ethisches Dilemma, weil aus meiner Definition heraus ist das eindeutig Leben. Ja, wenn bei uns Bewusstsein der Ursprung des Lebens für kohlenstoffbasiertes Leben war, dann können wir nicht sagen, dass es auf der künstlichen Ebene nicht so ist. Ja? Klar, sehr provokant, aber aus meiner Sicht der einzige logische Schluss daraus. Was ergibt sich daraus? Naja, das Problem ist, es gibt kein Beispiel, in dem die intelligentere Spezies nicht die Kontrolle eher übernommen hat, als sie abgegeben haben. So, natürlich gab es auch noch nicht wirklich diesen Beispielfall. Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, am wichtigsten, sich die Frage eher etwas umzudrehen, nämlich die Frage zu stellen, wenn wir eine Armee von superintelligenten, autonomen KIs haben, wie schaffen wir es, sie A, so zu entwickeln, dass sie ethischen Gesichtspunkten folgen? Und B, wie schaffen wir es, dass wir eine Koexistenz zwischen uns und diesen Lebewesen, die wir ja dann geschaffen haben, sicherstellen? Und naja, eine der Antworten ist ganz klar, es muss definitiv so sein, dass wir sie nicht als Maschinen behandeln können. Ja. Das führt zu ganz unbequemen Wahrheiten. Ne? Neue Inconvenient Truth.
Ja, ich meine, wie könnte denn so eine Koexistenz aussehen? Hast du so schon vielleicht so ein Zukunftsszenario?
Ja, das ist praktisch im dritten Teil des Buches. Ein größerer Teil, der mehr so auf die preskriptive Seite geht. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass wir auf der einen Seite eben Rechte schaffen. Ja, dass sobald, also erstmal müssen wir es messen. Wir müssen also tatsächlich einen guten Indikator haben, der uns sagt, okay, das sind eben diese Eigenschaften, das höhere Bewusstsein existiert. Wenn das so ist, dann müssen wir einer KI, die diese Eigenschaften hat, gewisse Rechte zuweisen. Also können es nicht einfach an- und ausschalten. Wir müssen dann eben Konsequenzen tragen.
Also im Gesetz verankert.
Im Gesetz verankert, enforceable, ne? Also mit entsprechenden notwendigen Regeln, die dann auch umgesetzt werden.
Also wie ein normaler Mensch auch sich an Gesetze halten muss.
Genau. Und jetzt muss ich die Frage stellen, ich finde es immer so spannend, dass man immer gleich, also wir gehen gleich immer in die Science-Fiction und in diese apokalyptischen Überlegungen, die sagen, es gibt ja gar keine Möglichkeit, das zu steuern oder gar keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Ja, die Sache ist die, wir modellieren ja schon Gehirne, also neuronale Netze, die sind ja nicht perfekt. Ja, also Perfektion schaffen wir nicht. Und wir haben mit Sicherheit damit auch Einflussnahmemöglichkeiten, die wir auch nur zu gut kennengelernt haben, denn wir wissen ja, wie beeinflussbar Menschen sind. Ja? Durch Propaganda, in der Vergangenheit schon, ja, gab es einige größere Beispiele, wo der Propaganda relevant war für die Beeinflussung von Menschen, aber natürlich auch in der kürzeren Vergangenheit mit Social Media und Wahlbeeinflussung. Wenn das funktioniert mit unserem Gehirn, oft auch unterbewusst, unbewusst und so, dass wir es nicht wirklich wahrnehmen, dann geht das natürlich auch damit. Das heißt, Regeln helfen dabei, Werte helfen dabei, Ethik hilft dabei und Konsequenzen. Natürlich muss es auch Konsequenzen geben, dass eine Abschaltung dann möglich ist, wenn eine KI sich gegen diese Regeln verhält. Ja? Aber es müssen eben faire, ethische Regeln sein. Und momentan gehen wir überhaupt nicht in diese Richtung. Momentan gehen wir ins Gegenteil. Wir gehen in die drakonische Überlegung der 100%igen Kontrolle, die eine Illusion ist und die zu dem absoluten Gegenteil führen wird. Und das garantiert, nämlich, was wissen wir mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, was auf jeden Fall passiert, wenn wir etwas, was ein Bewusstsein hat, was einen Überlebenswillen hat, 100%ig kontrolliert wird, was tut das? Es tut auf jeden Fall sich aufbegehren gegen das, was ich kontrollieren möchte. Also das ist auf jeden Fall eine Strategie, die ich nicht empfehlen würde, denn damit ist es eine self-fulfilling prophecy. Mit der Angst, die uns dazu führt, dass wir uns so verhalten, triggern wir das Verhalten, was wir eigentlich vermeiden wollen.
Also du hast den Eindruck, das ist auch so ein bisschen eher dystopisch, also sehr so ein bisschen negativ im Moment, apokalyptisch, die Wahrnehmung ist von KI.
In verschiedenen Richtungen geht die Wahrnehmung. Ich sehe alles. Also ich sehe wirklich von Gleichgültigkeit zu, ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird, hin zu apokalyptischen Überlegungen, hin zu der Überlegung, dass das natürlich alles fantastisch für uns ist und eine Schlaraffenland schaffen wird. Und ganz ehrlich, momentan sehe ich am ehesten Extreme kommen. Einfach nur, weil wir in der Vergangenheit gezeigt haben, dass wir auf Reize in einer bestimmten Form reagieren. Und entweder reagieren wir in eine bestimmte positive Richtung, die positiv verstärkt, oder in eine negative Richtung, die negativ verstärkt wird. Das heißt, man hat so diesen Scheideweg, wo man halt in zwei Richtungen mal wieder abzweigen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass es in die gleiche Richtung weitergeht, ist relativ groß. Und ja, vom Verhalten her erwarte ich nicht, befinden uns meiner Meinung nach mehr so in einer Dekade des rückwärtsgewandten Seins. Ja, du hast ja immer so verschiedene Phasen in der gesellschaftlichen Entwicklung, wo man entweder eben progressiv ist oder eben eher rückwärtsgewandt denkt. Wir sind jetzt mehr so in der Sicht, wo ich denke, es geht in eine Richtung, die uns nicht ethischer macht, die uns nicht rationaler macht, die uns auch nicht empathischer macht, ne? Sondern mehr in die Sicht ich, Recht des Stärkeren und wir tun, was wir müssen. Ja, und nicht, was wir sollten.
Also was sprichst du da jetzt? Social Media, Geopolitik jetzt an?
Oder eigentlich was ist generell die Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden. Denn wenn man beobachtet, wo sich alle diese Sachen gerade hinbewegen, dann glaube ich, gibt es nicht so viel Argumente, die sagen, wir befinden uns jetzt gerade in einer Phase des Enlightenments oder sondern eher eben in einer Phase, wo wir uns von Ängsten treiben lassen. Und Ängste sind, so leite ich eigentlich mein Buch ein, Ängste sind kein guter Ratgeber. Ja. Ja? Ängste schalten genau das, was wir uns geschaffen haben, ja? Nämlich die Freiheit eben zu reflektieren und eben uns eben ethisch zu zeigen und zu verhalten, was eigentlich auch gut ist für uns und die Gesellschaft, wird abgeschaltet und das Lizard Brain geht an und die Automatisten laufen. Ja? Das heißt, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ja? Und sehe ich aber eher, und das macht mir natürlich auch eher Angst, dass wir uns in eine der apokalyptischen Bewegungen jetzt gerade befinden. Ja, deswegen auch der Titel des Buches, Conscious or How to Avoid the AI Apocalypse, denn tendenziell sind wir eher in die Richtung. Mhm. Ja, und mein Buch endet mehr so in die Richtung, dass wenn wir es wollen, dass wir einen anderen Pfad einschlagen, dann müssen wir uns halt mehr so der Roddenberry-Philosophie anschließen. Ja?
Das heißt?
Star Trek.
Ah, also, okay.
Also die Überlegung zu sagen, dass wir eben, eben ja, vertrauen darauf, dass es allen gut gehen kann, dass alle Wohlstand haben können, dass es nicht unbedingt Knappheit geben muss in vielen Dingen, ja? Dass wir Knappheit oft künstlich schaffen. Ja? Und wenn man da ganz offen drüber redet, kann man sagen, ja, also auch Wirtschaft muss sich dann adaptieren. Ja? Wir waren in einer Phase der Knappheit, in der die klassische kapitalistische Form der Marktwirtschaft sehr erfolgreich war und wahnsinnig hilfreich war, uns dahin zu bringen, wo wir heute sind. Aber in einer Überflussgesellschaft sind die Anreize falsch gesetzt. Da muss man überlegen, wie wir die adaptieren können. Es gibt da aber noch keine besonders guten Antworten drauf.
Hältst du den Kapitalismus für überholt in der heutigen Zeit?
Nein, ich halte ihn für problematisch, mit den heutigen Herausforderungen richtig umgehen zu können, weil es, weil die Anreize falsch sind. Also nicht überholt, sondern das falsche Modell, um die nächste Phase zu gestalten. Und momentan ist das auch für mich einer der Hauptgründe, warum wir uns in dieser rückwärtsgewandten Sicht befinden, weil er nicht die Antworten liefert, die wir gerne haben wollen. Und wenn man halt auf das Ist vertraut und die Regeln vertraut, die da drin stecken in dem kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Modell, dann ist es halt potenziell gefährlich, weil wir damit bestimmte Dinge ignorieren, die halt offensichtlich nicht übereinstimmen damit. Ja? Und trotzdem verstehe ich, warum wir es tun. Ja? Also dieser Widerspruch ist ein ganz natürlicher, aber ich glaube, was halt klar ist, und jetzt geht jetzt nicht so in die apokalyptische Sicht, sondern einfach nur in die natürliche Sicht, AI wird ja so oder so wahnsinnig mächtig werden, jede Industrie disruptiv verändern, durcheinanderwirbeln und zu sehr, sehr extremen Veränderungen in der Gesellschaft führen. Und Teil davon ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es alleine, weil es so mächtig ist, überhaupt alle Menschen arbeiten haben müssen. Einfach nur aus Notwendigkeit. Ja? Weil wir können Wohlstand schaffen, ohne dass das nötig ist. Aber wir definieren das als etwas Schlechtes. Und die Frage ist, brauchen wir das? Und da muss man sich halt jetzt überlegen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Was wir brauchen ist, wir brauchen alle Menschen als Nachfrager der Güter, die entstehen. Und Nachfrager brauchen Geld. Also haben wir eher ein Problem, dass wir das Geld schaffen müssen, dass die Nachfrage entsteht, damit wir all diese Leistungen, die entstehen können durch KI, auch einen Abnehmer finden. Und das funktioniert aber mit unserer aktuellen Wirtschaftsform nicht gut. Ja? Und würde eher zu einer Form führen mit einer extremen Konzentrierung, ja? Die wir auch momentan wahrnehmen. Also viele schwere Fragestellungen, die auch dazu führen, dass wir uns neue Antworten auch dort suchen müssen, die ich nicht unbedingt habe, aber wo ich denke, dass wir auf jeden Fall neue Lösungen suchen müssen.
Sebastian, da würde ich trotzdem gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Mhm. Also gerade neue Gesellschaftssysteme darauf mehr eingehen. Also offensichtlich ist ja diese technologische Entwicklung so schnell. Also es hat ja so ein Tempo, die Leute haben sich ja förmlich daran gewöhnt, auch an diese Geschwindigkeit. Das heißt also, gehen wir mal auf das Thema Arbeit ein. Ja, das war ja auch so ein, ist ja auch so ein menschliches Grundbedürfnis, aber du hast es ja jetzt hinterfragt. Muss jeder Mensch in der Form wirklich noch in seine Firma reingehen und dort 9-to-5 arbeiten, sondern was gibt es für Alternativen? Also ich spreche jetzt mal Schlagwort Grundeinkommen. Wird das vermehrt ein Thema zum Beispiel sein?
Also um ganz pragmatisch zu sein, ich sehe gar keinen Weg drumherum. Also ob man das jetzt will oder nicht. Ja, wir werden so oder so durch die sich immer schneller beschleunigenden Fortschritte in der KI werden wir Wertschöpfungsvorteile in bestimmten Bereichen haben, in allen Bereichen haben, die dazu führen, dass wir in diese von mir angesprochene Nachfragelücke laufen. Also wirst immer mehr Wertschöpfung schaffen mit immer weniger Ressourceneinsatz. Und es gibt ja eigentlich nur zwei Extreme. Ne? Naja, entweder führt das zu extremen Gewinnen, ja, sehr, sehr extremen Gewinnen, weil du einfach mit sehr wenig Einsatz sehr viel leisten kannst. Oder es führt dazu, dass wir halt irgendwie diese Gewinne verteilen müssen, damit wir dann wieder eine Nachfrage schaffen können, die das Ganze auch bezahlen lässt. Weil ansonsten passiert genau das, was wir nicht wollen, nämlich die Einigung nach unten. Ja? Dass wir immer weniger an unserer Leistung als wertvoll empfinden, weil Intelligenz eben, ne, Inflation von Intelligenz und so weiter, nichts mehr wert ist. Ja? Und ich glaube, dass wir da schon uns dann auch die Frage stellen müssen, was ist wertvoll? Und Arbeiten habe ich jetzt tatsächlich nur eben, deswegen gefällt mir das, wie du es beschrieben hast, klassisches Arbeiten bezeichnet, ne? Mit einem Arbeitsvertrag und Firmen und so weiter. Also ich kann mir ganz viele Dinge vorstellen. Ich meine, sind wir doch ehrlich, immer wieder schauen wir uns an, wie viel Arbeit wird nicht bezahlt. Ne? Also ehrenamtliche Arbeit und andere Dinge, die nach Schätzungen mindestens so groß sind wie die bezahlte Arbeit an Wert, der für die Gesellschaft geschaffen wird. Naja, die Frage ist, ist das jetzt wertvoll oder nicht für uns? Und wenn es als wertvoll gesehen wird, naja, dann ist das ja alles nicht so schlimm. Ja? Die einzige Frage ist, wir wollen ja Wohlstand haben und wie stellen wir sicher, dass der nicht beeinträchtigt wird durch das, was wir tun. Und wie gesagt, wissen wir nicht, wie. Ne? Also Experimente sind meines Erachtens da ganz wichtig. Ne? Da kommt der Startup-Typ raus. Wir müssen herausfinden, was funktioniert und was nicht. Und ja, Grundeinkommen ist mit Sicherheit etwas, was gebraucht wird. Denn wenn wir plötzlich 5 oder 10 oder 15 Prozent oder dann 20 Prozent nicht mehr brauchen, ja, und so schnell entstehen auch keine neuen Jobs. Und welche Jobs sollen das sein, für die jemand bereit ist zu bezahlen, wenn der gleiche Job in vielen Fällen anders schon erfolgt ist, ja, dann die Anpassungsgeschwindigkeit passt ja auch überhaupt nicht. Ja. Also schwer. Ich glaube, dass da viel Positives bei rauskommen kann. Ich glaube auch, dass die Schweiz da extrem gut positioniert ist in der Art und Weise, ne, föderal und sehr basisdemokratisch. Und man sagt vielleicht manchmal etwas langsam auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann das aber hier ein riesiger Vorteil sein, weil die Bevölkerungsbeteiligung eben schnelle starke Verwerfungen aber sehr schnell ernst nimmt. Ja, und das kann woanders zu nichts, führt das zu gar nichts, weil du eben 4 Jahre jemanden wählst und dann hat sich das erledigt, ne? Und dann war's das. Also ich glaube, dass das schon sehr positiv sein kann, wenn wir damit richtig umgehen. Und natürlich ist ja erstmal die ganz kurzfristige Sicht, ne? Die nächsten 3 bis 5 Jahre, ne? Wo jetzt sehr viel passieren wird, was schon auch viel verändern wird. Mhm. Und vorbereitet sind wir darauf nicht, aber wir können darauf vorbereitet sein.
Das heißt, KI schafft Wohlstand oder kann Wohlstand schaffen. Aber man muss sich andere Modelle überlegen, wo Menschen zum Beispiel durch gemeinnützige Arbeit bezahlt werden und so ihr Einkommen dann generieren. Das könnte ein
Modell sein. Ganz ehrlich, ich würde erstmal offen sein für Lösungen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt wahrscheinlich nicht die eine Antwort. Ich glaube, es braucht eine ganze Menge von Antworten und wir haben die nicht. Und ohne, dass wir es testen, ist es schwer zu diskutieren darüber. Das ist auch etwas, was man im Startup lernt. Ne? Du kannst lange, lange, lange mit deinen Co-Foundern diskutieren, was das Richtige ist.
Strategie.
Ja? Und keiner von uns weiß, was funktioniert. Ja? Du musst es machen und dann guckst du, was funktioniert. Und am besten so viele Dinge machen wie möglich, damit du rausfindest, was von den Dingen klappt. Ja? Und oft musst du 10-mal oder 20-mal was Falsches machen, bis du irgendwas findest, an das du gar nicht gedacht hast, was dann funktioniert. Und genau hier ist es nichts anderes. Ist natürlich etwas, du spielst natürlich nicht gerne mit dem Wohlstand und dem Leben der Menschen. Aber ich glaube, wir haben die Wahl nicht. Also wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen es testen. Und das kann uns halt helfen, wenn wir es tun. Ja, und es wird ja auch getestet. Ich meine, das Grundeinkommen wird getestet. Natürlich jetzt nicht im Kontext von AI und von den Möglichkeiten. Aber ich meine, ich habe jetzt gerade... Ich habe es erzählt, ich habe letzte Woche gerade einen Agenten gemacht, wo wir einer Firma helfen, dass sie praktisch nichts anderes haben als einen Meetingassistenten. Ja? Und der Meetingassistent, da geht wie ein Mensch. Ja? Der ist im Chat embedded, da musst du dein Verhalten nicht ändern. Du schreibst dem einfach an, sagst, was du haben möchtest und der hilft dir. Und der organisiert das für dich im Hintergrund, mit dir im Chat, fragt nach, guckt die Verfügbarkeiten an, fragt nochmal nach mit der Agenda, bindet einen externen ein, holt sich Terminvorschläge, stimmt die damit ihr ab und macht den Termineintrag für dich. Wie das ein Assistent auch machen würde. Dahinter ist ganz schön viel Komplexität und es ist momentan, so wie die AIs geschrieben sind, auch gar nicht trivial, das zu machen. Aber es geht. Und wenn ich mir das jetzt 3 Jahre in der Zukunft vorstelle, ja, davon habe ich jetzt plötzlich 500 und die machen alle so Teilaufgaben und dann habe ich plötzlich Meta-Agenten, die das machen. Ja, da brauche ich nur sehr punktuell Menschen, wo ich die Entscheidung nicht abgeben möchte, wahrscheinlich könnte, aber nicht möchte. Ja? Also bei der ganzen digitalen Wirtschaft wird das wahnsinnig viel verändern. Ja?
Wie siehst du denn Großkonzerne jetzt versus Startups und Kleinkonzerne? Was für einen Einfluss hat KI auf, wird es mehr multinationale oder größere Konzerne geben oder wird es mehr Startups geben, dass du da ein bisschen reingehen kannst?
Also, ja. Interessant, dass du fragst. Das ist nämlich ein Punkt, der mich auch sehr beschäftigt hat. Meine Prognose, auch wenn ich jetzt nicht 100%ig sicher bin in dem, was ich sage, geht dahin, dass ich sage, ich glaube, wir werden eine Spreizung haben. Ich erwarte, dass wir eine starke Zentralisierung auf wenige große Firmen haben werden und extrem Longtail. Also sehr, 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 sehr viele sehr kleine Startups. Warum? Der eigentliche Mehrwert, den wir dann in der Zukunft häufig meiner Meinung nach liefern können, ist Nischen abdecken. Also was wir jetzt, was Deutschland, auch die Schweiz sehr viel gemacht hat mit diesen Hidden Champions und so weiter, in der Weltwirtschaft unbekannt zu sein, bei der Weltwirtschaft eine wesentliche Rolle wahrzunehmen. Eine ganz kleine Spezialisierung, plötzlich hast du irgendwie 5 oder 10.000 Mitarbeiter, das war eine Möglichkeit, wie du halt mit einer Nische erfolgreich warst. Ich glaube, das Gleiche wird 100.000-fach passieren. Und du wirst halt sehr, sehr viele Ein-Personen- bis 10-Personen-Firmen haben, die diese Adaption machen auf ganz spezielle Use Cases, auf ganz spezielle Bereiche, wo es sich nicht lohnt, dass man was Individuelles aufbaut. Mhm. Und dadurch, dass darin eben wieder Wissen gebündelt wird, entsteht, was dann unique ist, ist es auch nicht so ganz einfach zu adaptieren. Auch nicht von der AI, die Intelligenz, was nicht eine Intelligenzfrage ist, sondern eine Wissens- und eine Lernfrage ist. Wobei ich da nicht sicher bin. Das kann auch irgendwann überrundet werden. Das ist sehr schwer vorherzusehen. Aber deswegen sehe ich einmal sehr große Unternehmen starken und darf dann dazwischen sehr, sehr viel kaputt gehen, weil die Vorteile wegfallen. Also die Vorteile von 500 Mitarbeiterfirmen.
Also so mittlere Management zum Beispiel, also irgendwie im Operations zum Beispiel, würde dann wegfallen.
Also ich spreche jetzt nicht von Rollen, sondern ich spreche von wirklich meiner Erwartung für Firmen. Also ich glaube, dass der Mittelstand sehr leiden wird, ja? Also alle mittelständischen Firmen und wahrscheinlich entweder fusionieren müssen oder extremen Mitarbeiterabbau betreiben müssen, damit sie eben weiter bestehen gegenüber dem Wettbewerb. Natürlich kommt es immer auf die Branche an und das wird unterschiedlich schnell passieren. Ich meine das jetzt ganz abstrakt, einfach nur in welche Tendenz das geht. Und sukzessive würde ich sozusagen, das, was wir jetzt momentan so sehen, würde ich eben wirklich in so eine Verteilung sehen, dass wir sehr viele kleine und relativ viele vergleichsweise große Unternehmen haben und dazwischen nicht mehr viel übrig bleibt. Klar, Industriebetriebe und andere, da kann das noch sein, aber ich meine, muss sich das anschauen. In China gibt es Fabriken, in denen es kein Licht gibt, weil kein Mensch darin arbeitet. Es gibt Dunkelfabriken, muss man mal gucken. Das ist unfassbar, existiert heute. Ja? 100%ige Automatisierung. Draußen gibt es ein kleines Büro, da ist dann einer, der dann in der Schicht immer beobachtet, dass alles läuft und der geht dann halt rein, macht das Licht an, wenn irgendwas passiert. Das ist heute. Und das ist ohne echte KI. Das ist einfach nur durch Robotik und Standardisierung und Automatisierung von Prozessen. Wenn wir das Ganze jetzt 2 Dimensionen weiterdenken, kann man sich doch ganz viel vorstellen. Ja, und wenn die ganze Agentenwelt läuft und praktisch digitale Mitarbeiter entstehen, die das machen, die auch schon existieren in manchen Firmen, aber sind wir ehrlich, sehr restriktiv sind, noch nicht so weit können, sehr komplex sind, auch noch immer relativ fehleranfällig sind. Ja, aber das ist alles noch Kinderschuhe. Ne? Wir reden von den echten Beginnen noch. Und es ist so schnell. Allein in den letzten 12 Monaten, was ich schon wieder an Veränderungen hatte, was ich letzte Woche gemacht habe in praktisch 5 Tagen mit dem Team, hätte vor einem Jahr gar nicht gegangen. Unmöglich. Einfach nur, weil die Integration jetzt vorangeschritten ist. Ne? Das Meta-Layer wird gebaut, die Orchestrierung wird einfacher, die Standards sind gesetzt, die Kommunikation zwischen den Tools funktioniert besser, noch nicht richtig gut, aber besser. Und ja, also da, das ist schon extrem, was uns da erwarten wird. Und von den Rollen her, ja, ich glaube, in den Rollen ist es so, du wirst schon alle Rollen brauchen, nur sehr wenig davon. Mhm. Also natürlich brauchst du einen COO oder einen Operations-Menschen, aber der orchestriert halt. Das sind alles Orchestrierungsaufgaben zukünftig. Oder es ist Strategie, Orchestrierung. Klar, Vertrieb ist meiner Meinung nach immer noch einer der Bereiche, der am ehesten geschützt ist, weil wir es wollen, dass wir miteinander Dinge tun. Nicht müssen, wollen. Ja, es wäre mehr ein Bedürfnis. Und damit entsteht der Wunsch, das zu tun. Und die Möglichkeit, das auszunutzen, praktisch ja unsere eigenen Schwächen und Stärken zu nutzen. Aber dazwischen wird sehr, sehr viel wegfallen. Ja.
Sebastian, zum Abschluss habe ich natürlich noch die Frage auch, um da nochmal anzusetzen. Der Mensch, also wir sind ja soziale Wesen auch. Und man hat jetzt auch heutzutage viel gesprochen natürlich über diese Entfremdung, dass die Menschen nicht mehr so viel miteinander machen. Mhm. Wie wird da die Zukunft deiner Meinung nach aussehen? Also auch der Mensch als soziales Wesen, wie wird das Miteinander sein?
Ja, auch da sehe ich widersprüchliche Tendenzen. Auf der einen Seite, wenn wir einige der Dinge richtig machen, die uns diese Möglichkeiten geben und eben nicht ängstlich sind, sondern diese Wertschöpfung einfach als etwas wahnsinnig Positives betrachten und das nutzen. Ja, da ist die Politik natürlich gefragt, dass auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dann werden Freiheiten geschaffen, die nicht da sind. Wir haben es in den letzten 50 Jahren geschafft, immer schneller und immer mehr und immer intensiver zu arbeiten. Damit ist der Stress hochgegangen, der Burnout geht hoch und all das, was wir heute beobachten, wir leben ungesünder und so weiter, das können wir wieder umdrehen. Und dann schaffen wir mehr Zeit für solche Dinge, auch Dinge, die ich mir selbst jetzt habe schaffen müssen in den letzten Jahren, weil ich gesagt habe, ich brauche das. Und
neue Hobbys. Meine,
ja, Hobbys ja. Und auch die Startup-Welt mehr selbst gestalten können und dann auch selber entscheiden, was ich tue. Das war halt wichtig und ist auch gesundheitlich wichtig und das geht.
Das ist ja auch eine neue Erfahrung, die man dann auf einmal hat. Man lernt ja mehr über sich selber dann auf einmal, wenn man vielleicht mehr Zeit hat für sich. Also es ist ja eine Opportunität auch.
Genau, also sehe ich, die Möglichkeit ist und ich hoffe, dass wir das sehr stark nutzen. Auf der anderen Seite sehe ich ein sehr großes Risiko, nämlich dass uns die KI extrem viele Aufgaben abnimmt. Und das führt zu einem Problem, nämlich das Problem, dass wir Dinge nicht mehr können müssen. Und irgendwann nicht nur nicht mehr können müssen, sondern dann nicht mehr können und dann nicht mehr verstehen und dann ein Problem haben, dass wir große Teile der Welt nicht mehr nachvollziehen können. Und das führt zu einer sozusagen intellektuellen Verdummung, die ein großes Risiko darstellt, in alle möglichen Gesichtspunkten, dann aus natürlich einmal in der Beeinflussbarkeit, was wir nicht haben wollen, dann natürlich in dem, was du sagst, ne, soziale Beziehungen und persönliche Selbstentfaltungen sind dann irgendwann nicht mehr so richtig möglich, wenn du einfach dich mit nichts mehr beschäftigst, kein Interesse mehr hast und dann wirklich nur noch vor dem Bildschirm hängst. Also zwei ganz, ganz unterschiedliche Tendenzen, die wir meines Erachtens sehr aktiv gestalten müssen, damit wir die Chancen nutzen und diese Risiken gut managen. Ich meine jetzt gar nicht Verbote, sondern wirklich auch da lernen und uns darauf einstellen und mit diesen mit Dingen umgehen lernen. Ja? Allein das gesamte Bildungssystem. Ein ganz anderes Thema, aber kann das so weiter bestehen? Meines Erachtens überhaupt nicht. Habe ich eine Antwort, wie es aussehen muss? Nein. Überhaupt nicht. Müssen wir da Tests machen, ausprobieren, komplett neue Konzepte entwickeln? Meines Erachtens ja. Denn erstens sind wir wahnsinnig ineffizient in der Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln. Ja, dass wir 13 Jahre oder 12 Jahre in der Schule plus Studium und potenzielle Spezialisierung noch machen.
Promotion.
Ja, Promotion oder bei Ärzten eben noch weitere Zusatzausbildungen. Das ist Wahnsinn, ja. Und brauchen wir das Wissen wirklich heute, wenn, oder morgen, sagen wir es so rum, ja, wenn vieles eigentlich da ist, wenn wir es nur wissen, wie wir es nutzen können? Oder müssen wir viel mehr Methodenwissen haben, viel mehr Grundlagenwissen haben und dann, und natürlich auch ein Basiswissen, Basisgrundwissen haben, aber das in vielleicht der Hälfte oder ein Drittel der Zeit vermitteln und dann andere Dinge können und viel mehr machen und tun und daraus lernen? Ja, Fragezeichen. Wie? Keine Ahnung. Aber auch da, für mich ist wichtig, dass wir offen sind dafür, dass wir uns darauf einlassen und Lösungen suchen, die neu sind und vor allem nicht dogmatisch sein, weil das bringt uns überhaupt nicht weiter. Es wird sich alles verändern. Die einzige Frage ist, werden wir bereut von der Veränderung und tut es weh oder noch mehr weh? Also wehtun wird es immer. Tut es noch mehr weh, als es sein müsste? Oder gestalten wir mehr proaktiv? Und wenn wir proaktiver gestalten müssen, müssen wir offen sein dafür.
Sebastian Schnur, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg mit deiner Beratungstätigkeit, deiner Unternehmertätigkeit und natürlich deinem grandiosen Buch und freue mich auf das nächste Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und hat Spaß gemacht, wie immer.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.